Elektroauto News. Der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr.
Heute geht es hier um ein Thema, das in der öffentlichen Debatte oft theoretisch geführt wird. E-Mobilität im Handwerk. Förderung, Reichweiten, Ladezeiten. Aber wie sieht das Ganze eigentlich im echten Verkaufsalltag aus? Und was passiert, wenn ein Handwerksbetrieb entscheiden muss, ob der nächste Transporter elektrisch oder doch wieder ein Diesel wird? Genau darüber spreche ich mit Tim Bittorf. Er ist im Gebietsverkauf Transporter und Vans für Mercedes-Benz im Raum Hannover unterwegs und begleitet seit Jahren die Transformation hin zur E-Mobilität. Tim kennt die Argumente, die Unsicherheiten und die typischen Stammtischparolen. Gleichzeitig erlebt er, wo E-Transporter heute schon wirtschaftlich und technisch funktionieren und wo es noch hakt. Du bekommst also keinen Marketingblick, sondern ehrliche Einblicke aus dem Vertriebsalltag. Wie rechnet sich ein E-Transporter wirklich? Welche Rolle spielt das Ladeökosystem? Und warum ist oft nicht das Auto das Problem, sondern die Rahmenbedingungen im Betrieb? Wir gehen direkt rein ins Gespräch mit Tim. Viel Spaß damit. Servus Tim, schön, dass du dir heute die Zeit nimmst, dass wir uns ein wenig über E-Mobilität in Verbindung mit Handwerk unterhalten. Da bist du ja an sich Profi, weil du eben auch im Außendienst für Mercedes unterwegs bist, entsprechende Fahrzeuge an den Mann oder die Frau bringst. Aber stell dich auch gerne unseren Zuhörern und Zuschauern nochmal selbst vor.
Ja, hi Sebastian, vielen Dank für die Einladung. Wie du gesagt hast, ja genau, ich bin bei Mercedes Außendienst mittlerweile im 11. Jahr, seit über 8 Jahren jetzt im Verkauf in den letzten 8 Jahren ist halt die E-Mobilität dazugekommen. Für mich vielleicht zum Vorteil, dass ich noch selber ein bisschen am Anfang war, als das alles losging und da recht offen war für Neues. Und ich versuche immer wieder auch natürlich getrieben durch unsere Absatzziele, was die E-Mobilitätsquote angeht, auch immer wieder die Elektrotransporter mit ins Spiel, ins Gespräch zu bringen, in der Hoffnung, dass es eine Rolle spielt für die Kunden und sich dann auch zum Vorteil darstellt.
Das heißt aber, die Kunden kommen sowohl mit der Meinung auf dich zu, sie brauchen einen E-Transporter oder sie brauchen halt einen Transporter und du ergründest dann, welcher Antrieb sozusagen die beste Wahl für ihn ist.
Genau, also ja, machen wir uns nichts vor. Am leichtesten ist es den Leuten, das zu verkaufen, die das schon mal, die schon Erfahrung haben oder auch mit der Frage kommen, hey, ist eh nicht vielleicht auch was für mich? Ist immer leichter, als wenn jemand sagt, komm, ne, mach nochmal so wie letztes Mal, weißt ja, was ich immer habe, das ist ja der Verbrenner. Auch da versuche ich immer nochmal ein E-Angebot unterzubringen, dann immer mit dem Aspekt, okay, Vollkostenrechnung, Wirtschaftlichkeit, sollten wir da nicht vielleicht doch drüber nachdenken, wenn wir mal wirklich die vollen Kosten nebeneinander halten, selbst bei gleicher Leasingrate oder gleicher Finanzierungsrate, guck mal, was hier noch eine Rolle spielt, ob das nun jetzt Treibhausgasquotenverkauf ist, ob das Steuerbefreiung ist und so weiter. In der Vollkostenrechnung werden dann doch der ein oder andere schon mal hellhörig. Aber ja, zum Abschluss kommt es dann meistens schon eher bei denen, die auch schon sich damit auseinandergesetzt haben, bevor sie die Anfrage gemacht haben, die vielleicht schon eine bestehende Infrastruktur haben, auf die sie zurückgreifen können und das jetzt einfach nur auf ihre Kastenwagen erweitern.
Das heißt, das Ökosystem an sich spielt natürlich eine Rolle für denjenigen, der es kauft, weil ich muss die Fahrzeuge auch laden können schlussendlich, idealerweise mit meinem eigenen PV-Strom, vielleicht aus einem Batteriespeicher am Abend dann auch noch raus. Und das ist wahrscheinlich auch für dich ein Argument zu sagen, okay, wir können halt nicht mehr nur aufs Fahrzeug gerichtet denken, sondern wir müssen das gesamte Ökosystem mit einbeziehen.
Genau, also wenn wir mal gucken, wer kauft heute bei mir Elektrotransporter, dann sind das entweder Kunden, wie gesagt, die schon eine PV-Anlage haben, schon Wallboxen haben und vielleicht aus dem Pkw-Bereich schon die Dienstwagennutzer haben, wollen natürlich der ein oder andere sich den Steuervorteil in der Versteuerung schon zum Nutzen gemacht hat und jetzt sagt man, komm, wir stellen auch hier um. Dann haben wir vielleicht nochmal den ein oder anderen Elektriker, der Einzelkämpfer ist und abends mit dem Auto halt einfach in sein Einfamilienhaus fährt und da eine Wallbox hat. Oder anders gibt es natürlich auch noch die, ich sag mal, die aus der Cap-Branche, also Kurier, Eil, Paketdienste, große Auftraggeber sind Subunternehmer und der große Auftraggeber muss gewisse Quoten erfüllen, stellt dafür aber auch die verschiedenen Ladehubs zur Verfügung, dass man sagt, wir müssen eh morgens am Zentrallager laden, sowohl laden als auch laden. die dann PV auf dem Dach haben und wo die Autos auch stehen können, wo der Mitarbeiter dann quasi da erst zum Betriebshof kommt. Das sind natürlich auch welche, die dann sagen, hey, mein Auftraggeber möchte das, also mache ich das. Das sind so im Moment die, wo es gut klappt. Und gut, wir sind jetzt bei uns, bei Mercedes, anders aufgestellt. Wir haben nochmal für Kommunalverkäufer andere Positionen, aber auch da sind natürlich gewisse Quoten, die eine Rolle spielen. Auch da funktioniert das schon ganz gut. Wo es so ein bisschen hakt, ist natürlich immer der, sage ich mal, freie Handwerker mit mehreren Mitarbeitern, der ja nach wie vor immer noch das Problem in Anführungsstrichen hat, dass er Mitarbeiter bekommt, wo er das Auto als Goodie mit nach Hause geben kann, wo er sagt, hey, du kannst direkt zur Baustelle fahren von zu Hause, wo der Mitarbeiter aber nicht klassisch in einem Einfamilienhaus wohnt mit einer Wallbox, wo man dann sagt, okay, jetzt schau mal, wo du vielleicht laden kannst, eine Ladekarte kriegst du von mir, aber da geht's ja schon los und dass derjenige dann sagt, boah, da muss ich jetzt morgens erstmal irgendwie eine Stunde bei McDonald's parken, um zu laden oder wie auch immer, ne? Also im Idealfall will man ja immer nachts laden, ist ja dann auch wieder im Umkehrschluss eine Frage, wie funktioniert das mit den Blockiergebühren über Nacht und so weiter. Das sind so ein bisschen die Themen, wo es sicherlich noch hakt. Und deswegen haben wir aktuell, sage ich mal, von den Quoten im Absatz eher kleine zweistellige Zahlen, sehr kleine zweistellige Zahlen, weil ich glaube, das Auto an sich ist mittlerweile da, wo man es auch wirklich gebrauchen kann, sowohl technisch als auch von Reichweiten und so weiter.
Gerade bei euch im Portfolio, ich durfte ja auch EQV, hast du schon genannt gehabt, Evito, E-Sprinter bin ich auch alle schon gefahren. Die kommen ja teilweise jetzt auch schon in der zweiten oder in der nächsten Generation dann auch. Also ihr entwickelt euch ja da definitiv weiter. Und dieser Anteil ist ja dann, also die Quote, wenn wir die kurz aufgreifen, die wird ja analog eurer Absatzzahlen, die ja auch kommuniziert werden von Mercedes, sich entwickeln.
Also es gab schon mal ein Jahr, muss man auch zugeben, 2022 mit der E-Förderung, wo natürlich alle heiß waren und gesagt haben, hey komm, das Geschenk nehme ich mit. So super, da hatte ich schon mal einen Anteil von knapp 10%, was zur damaligen Zeit echt super war. Und danach ging das echt wieder zurück, weil dann irgendwie dieses Geschenk auf einmal weg war und man dann wieder von neu rechnen musste und ganz genau hingucken musste. Ich finde, im Moment dreht sich's wieder ein bisschen, dass die Leute doch offener sind, natürlich auch durch Abschreibe, Anreize. Wobei da muss man natürlich auch immer so ein bisschen genauer hingucken, wie es am Ende aufgeht. Aber zumindest wächst so ein bisschen die Offenheit wieder für das ganze Thema.
Das heißt aber, dein Job wandelt sich ja dann auch nicht nur beim Antrieb, sondern auch, wie du ein Fahrzeug wahrscheinlich verkaufst, weil du musst dich ja nicht mehr nur auf die harten Zahlen, Daten und Fakten bei den technischen Datenblättern beziehen, sondern auch dieses Ganze drumherum, dann, du hast es gesagt, Ladeinfrastruktur, PV-Anlage, auch alles schon mitdenken und für den Käufer irgendwo mit einbeziehen.
Genau, also ja, zugegebenermaßen, das müsste man wahrscheinlich noch mehr spielen. Dazu müsste man sich dann aber wahrscheinlich auch noch mit mehr, sage ich mal, Dienstleistern und Produkten auseinandersetzen, die jetzt nicht gerade in meinem Provisionssystem sozusagen enthalten sind. Muss man ja auch so ehrlich sagen, dass wenn ein Kunde Fragen hat, wie mache ich denn das, kriege ich irgendwelche Förderungen, gibt es bei uns auch Tools, mit denen wir zusammenarbeiten können. Zugegebenermaßen, das geht im Alltag manchmal so ein bisschen unter. Aber ja, grundsätzlich wandelt sich das schon, ne? Und natürlich tut sich vielleicht der ein oder andere auch noch schwer, so ein bisschen umzudenken. Was muss ich denn bei E-Mobilität beachten? Also geht schon los bei, welche Fahrmodi habe ich? Wie funktioniert Rekuperation und so weiter? Was sind denn überhaupt wichtige Daten? Was ist Schnellladen? Kommt das überhaupt an? Das ist natürlich das Beste, wenn man da mal sich so ein Auto nimmt und mal eine Woche fährt und das selber ausprobiert. So habe ich es damals auch gemacht und dann wird man natürlich, was das angeht, umso sicherer, weil, wie du schon richtig gesagt hast, ja, die Beratung wird eine andere und andere Fakten, andere technische Daten sind einfach auch für die Argumentation dann wichtiger, ne?
Definitiv, du hast ja auch gesagt, oder was man ja auch daraus ableiten kann, wenn wir es einfach mal runterbrechen, der Aufwand ist natürlich um Vielfaches höher, wenn ich ein E-Auto verkaufen möchte, vor allem an denjenigen, der vielleicht noch sich vorher nicht mit beschäftigt hat. Und wenn du als Verkäufer natürlich in der Zeit, ich sag mal, drei Diesel- oder Verbrennersprinter verkaufen kannst, anstatt einen E-Sprinter, kann man es ja auch nachvollziehen, warum man dann als Verkäufer den Weg geht. Da ist ja am Anreizsystem auch ein Stück weit zu arbeiten an sich nochmal.
Klar, also muss ich auch zugeben, ne? Wenn jemand ganz klar weiß, was er will, dann bringe ich ihn davon nicht ab. Dann ist es jetzt, nehme ich es mir nicht zur Aufgabe, ihn zum E-Fahrer umzuschulen sozusagen. Aber klar, gerade wenn jemand vielleicht so ein bisschen unsicher ist und man merkt einfach, dass viele Themen in der Breite noch nicht so bekannt sind, dass viele Stammtischparolen auch in den Köpfen sehr verankert sind, ohne das selber ausprobiert zu haben. Und das Schönste ist ja allgemein im Verkauf, wenn man dann so ein bisschen argumentieren kann, naja, pass auf, ich habe das so und so erlebt, aus eigener Erfahrung eine Geschichte zu erzählen. Sowas funktioniert halt ganz gut. Und wie gesagt, ich bin selber halt auch E-Autofahrer privat, habe auch einen EQV und kann da auch immer aus dem Alltag berichten, wie es dann wirklich ist. Jetzt auch mal bei den ganz kalten Temperaturen, was kommt eigentlich bei trotz 110 Schnelllademöglichkeit überhaupt wirklich an? Was erlebe ich, was sehe ich vielleicht bei einem Nachbarn, der mit einem Wettbewerbsangebot daneben steht, was kommt bei dem an? Sowas gibt einem natürlich dann auch im Verkaufsgespräch unheimlich viel Sicherheit, ne?
Klar, vor allem dann die authentische Wiedergabe auch, dass man selbst damit unterwegs ist und das eben nicht nur aus irgendeinem Datenblatt abgeleitet hat oder lernen musste schlussendlich. Das heißt, du hast aber auch vorhin ein schönes Beispiel genannt, dass man am besten das Fahrzeug auch mal an die Handwerker gibt, damit die mal fahren, das selbst erleben. Ich denke, unabhängig vom Antrieb ist das ja immer das beste Verkaufsanreiz.
Vor allen Dingen, also was halt interessant ist, ist, dass viele sagen, dass das Fahren halt wirklich angenehmer ist, weil es halt ruhiger ist. Gleich der Drehmoment liegt an. Das ist halt, also die Leute finden das schon cool, wenn die mit dem Auto wiederkommen. Aber die größte Angst oder die größte Hürde ist halt nach wie vor, welchem Mitarbeiter kann ich es denn geben, welchem vielleicht eher nicht, welcher eignet sich von der Offenheit, was die Technologie angeht, wer eignet sich von der Ladeinfrastruktur und so weiter. Das sind dann eher die Themen.
Das heißt, man muss sich gar nicht nur so sehr mit, also jetzt nicht mal du explizit, sondern auch dein Kunde dann damit auseinandersetzen, was für ein Fahrzeug brauche ich, für welchen Zweck, sondern wie sind auch wieder die Begleitumstände bei meinen Fahrradfahrerinnen dann?
Ja, es sind halt, also das wichtigste Gut, wie gesagt, im Handwerk sind im Moment die Mitarbeiter, ne? Also mein Eindruck ist schon so, dass es dem Handwerk nach wie vor ganz gut geht, was die Auftragslage angeht. Das ist eher dann ein Thema, wie schaffe ich es, alles abzuarbeiten, dafür brauche ich halt am meisten die Mitarbeiter. Ne?
Wenn wir noch auf den Fakt eingehen, Handwerker, dann reden wir auch nicht davon, dass so ein E-Sprinter normalerweise nur hingestellt wird und es wird hinten reingeladen und auch vor, es müssen auch, ich sag mal, spezielle Umbauten irgendwo stattfinden. Ist das auch ein Thema, was du dann mit in die Wege leitest oder findet das über Dienstleister, Partner von euch dann wieder statt?
Ja, also das ist tatsächlich ziemlich analog der anderen Verbrenner sozusagen. Also es gibt mittlerweile keinen Aufbauhersteller, glaube ich, der nicht eine Elektrovariante mit in sein Portfolio aufgenommen hat. Sicherlich, ich sag mal, klassisches Beispiel Glasreff, was so an der Seite befestigt ist, was dann aber auch unterm Fahrzeug irgendwo eine Befestigung finden muss. Das sind sicherlich so speziellere Themen, wo es mittlerweile auch Lösungen für gibt, weil halt unterm Fahrzeug der Akku sitzt. Aber alles andere sind hauptsächlich Regale, sage ich mal, im Kastenwagen gibt es gar keine Probleme. Also ich sehe auch vom Laderaum jetzt nicht so wie früher klassisch im Hybridkofferraum, dass da eine Ladekante ist oder irgendwie sowas, das gibt's halt nicht mehr. Da kann ich alles einbauen, ich kann mittlerweile alles aufbauen. Natürlich gerade, wenn ich so im Bereich Koffer bin, dann sehe ich zu, dass ich hier vielleicht auch nochmal einen Spoiler da dran kriege, weil halt mal der Windwiderstand mein größter Gegner ist. Aber das sind halt auch alles Themen, die auch aus dem Verbrenner kommen. Und dann ist es eher ein Thema, okay, was machen wir mit dem Gewicht? Welche Einschränkungen habe ich auch trotz Sondergenehmigung? Also nehmen wir mal ein Beispiel, 4,25 Tonner kann mit einem normalen B-Führerschein gefahren werden, was ich aber nicht wegargumentiert kriege, ist, dass alle Autos über 3,5 Tonnen trotzdem auf 90 km/h begrenzt sein müssen. Also gibt's hier oder da auch immer noch ein Thema sicherlich, was sowas angeht. Aber auch da muss man sich ehrlicherweise selbst ein bisschen zu informieren, damit man dann im Beratungsgespräch nicht irgendwie ins offene Messer läuft, ne? Weil auch da gibt's halt, wie gesagt, das Thema, was ist mit Maut, Fahrerkarte, Anhänger mit über 3,5 Tonnen, gibt's ja alle möglichen Sondergenehmigungen und Sonderthemen, die da quasi mittlerweile auf dem Markt sind.
Von denen du ja dann aber auch Schritt für Schritt lernst. Ich sag mal, weil wenn du dich einmal mit dem Thema auseinandergesetzt hast und das bei Kunde A hast, kannst du es ja auch entsprechend transferieren auf B, C und D, was ja auch wieder dann für die authentische Wiedergabe schlussendlich spricht. Wie ist denn das von den Streckenprofilen bei deinen Kunden? Sind das dann diejenigen, die auch tatsächlich viel Langstrecke damit fahren, wo der BEF an sich ja schon, ich sag mal, ein bisschen schwieriger einzubringen ist im Alltag, oder sind es dann auch eher die typischen Handwerker, die jetzt auch in Orten, also ich sag mal 50, 60 Kilometer vielleicht am Tag nur zurücklegen?
Ja, das Spannende ist eigentlich, dass unsere Produkte lange hinreichen von der Reichweite. Also ich sag mal, unsere klassischen Verträge, wenn jemand 25.000 Kilometer im Jahr fährt, dann ist das schon echt viel. Oder was heißt viel? Ich sag mal, 30 ist wahrscheinlich im Moment viel, 25 ist ein bisschen mehr. Die meisten fahren irgendwas zwischen 10 und 20.000 Kilometer. Wenn ich mal ansetze, dass wir, ich glaube, es gibt so eine Zahl, 220 Tage, wenn man, glaube ich, alle Werktage nimmt und nochmal Urlaub abzieht, dann komme ich ungefähr auf 220 Tage. Und würde ich ja selbst den Vito jetzt als Beispiel Kastenwagen mit der kleinen Batterie nehmen, der sicherlich im Winter ein paar Ladeverluste hat, aber immer, sage ich mal, seine 170 Kilometer immer kommt, dann hätte ich eine Jahreszahl von knapp über 35.000 Kilometern. Also damit sieht man ja eindeutig, dass die Produkte längst ausreichend sind von den Laufleistungen. Ich sag mal, so ein klassischer Maler oder so, der fährt vielleicht seine 50 Kilometer am Tag. So, wenn ich da wiederum die größte Batterie nehme, selbst im Winter, dann kann der fast die ganze Woche ohne nachzuladen fahren. Und das muss man sich so ein bisschen bewusst machen. Klar, ich fahre nicht auf Null, plus ich will vielleicht ein Sicherheitsgefühl, plus die Argumentation ist dann oft, ja, aber wenn ich dann noch irgendwie einen Auftrag reinkriege oder ich will nach der Arbeit doch noch zu meiner Freundin nach Braunschweig fahren oder keine Ahnung was, das sind dann immer so ein bisschen die Einschränkungen, die dann oft kommen. Und da geht es halt ganz viel um, ja, im Prinzip ist ja das Bedürfnis dahinter die Sicherheit, ne? Oder wo das halt einfach auch noch eine große Rolle spielt.
Wie kannst du dann dem Käufer, dem potenziellen Käufer von so einem E-Sprinter, EQV, vermitteln, die Sicherheit ist gegeben?
Also man kann halt diese Beispiele machen, ne? Mit der Ladefähigkeit, mit Schnelllademöglichkeiten. Ich versuche mal den Blick so ein bisschen da anders hinzubringen, dass ich sage, naja, überleg mal, klassisch EQV-Vergleich zu V-Klasse. Ich merke es ja selber. Du fährst gefühlt, kannst du jeden Tag mit einem vollen Akku losfahren. Zur Tankstelle fährst du auch nicht jeden Tag, sondern kontrollierst das auch. Du hast halt nie wieder diesen stinkenden Rüssel in der Hand, sage ich jetzt mal. Und selbst wenn du mal unterwegs irgendwo laden musst mit Schnelllade, dann meistens, weil du Strecke fährst und sowieso eine Pause brauchst, dieses Phänomen, dass ja dann alle Ladesäulen besetzt sind, das habe ich noch nie erlebt. Zumal ja die neuen, sage ich mal, in den letzten 2-3 Jahren, selbst im Kastenwagenbereich, die ganzen Navigationssysteme alle eine schlaue, vernetzte Anzeige haben und Berechnungen haben, die sehen, wie viele Ladesäulen sind jetzt gerade besetzt, wie muss ich dann navigieren, wie muss ich quasi das errechnen. Ich kann mir Sicherheitspuffer einbauen, dass ich sage, ich will immer mit 30% am Ziel ankommen, berechne die Route so. Also das ist ja alles mittlerweile gegeben und auch selbst die Leute, die sich für ein Auto entschieden haben und das getestet haben, wissen gar nicht, dass sie diesen Fallschirm trotzdem haben. Also das merkt man dann bei der Auslieferung, dass sie sagen, ach, das ist ja super, das ist ja, also der zeigt halt neben dem Ziel, was ich habe, dann auch immer noch an, mit wie viel Restakku komme ich an. Und das sind halt so ein bisschen die Themen, die viele halt noch gar nicht so auf dem Schirm haben.
Da sind wir jetzt ja bei einem Punkt, wo du ja auch was ansprichst, dieses Thema Digitalisierung, Software, die einen Schritt nach vorne geht, was man ja an sowas wunderbar sieht. Habt ihr da auch ein Differenzierungsmerkmal, was die Antriebsveränderung dann gleichzeitig noch mit reinbringt, dass man sagt, wenn man jetzt die V-Klasse mit dem EQV beispielsweise vergleicht, dass die sich auch in puncto Software, Digitalisierung dann zum Vorteil verändert hat sozusagen, oder ist das auf einem Level?
Das ist ziemlich vergleichbar Stand heute, aber wir haben ja in 2 Wochen quasi die Weltpremiere vom VLE. Und ich glaube, ohne dass ich was sagen kann, ich habe das Auto tatsächlich letztes Jahr schon gesehen. Das wird nochmal ein richtiger Quantensprung. Also da wird viel passieren, was auch das Thema anbetrifft, ja.
Also wo man dann tatsächlich in puncto Software auch nochmal einen Schritt weiter ist als in der Verbrennervariante, meinst du?
Ja, ja. Definitiv. Also sei es in Bezug auf Akkusteuerung, ich glaube, der Wettbewerb macht das schon ziemlich lange, dass auch dann in diese Navigationssoftware auch einfließt, dass der Akkuzustand vorbereitet wird auf die anstehende Ladung und solche Geschichten. Das muss natürlich alles dann irgendwann mal optimiert werden, weil man darf ja nicht vergessen, die Autos, und ich glaube, das ist kein Geheimnis, die wir jetzt als Vans auf dem Markt haben, sind, wie sagt man, Nachentwicklung sozusagen, mal entwickelt worden als Verbrenner, und dann wurde festgestellt, oh, großer Auftraggeber, wenn wir garantieren können, dass wir eine Route mit 70 Kilometern hinkriegen, dann wird da ein paar nehmen, also schieben wir den nach, den Akku, und damit mussten wir ja jetzt, sage ich mal, die letzten 5, 6 Jahre arbeiten, und jetzt geht's halt los, dass Entwicklungen rauskommen, die wirklich von Anfang an auf Elektro entwickelt wurden und dementsprechend immer alltagstauglicher werden.
Was ja für dich denn die Verkaufsargumente auch nochmal ein Stück weit einfacher machen dürfte, dann in 2, 3 Wochen, wenn wir den VLE auf der Straße sehen.
Ja, das hoffe ich auch. Also definitiv, ja.
Dann sind wir mal gespannt, wenn das dann soweit ist. Ich würde sagen, wir haben jetzt doch einige Eindrücke hier aus dem Verkauf von dir bekommen, was sicherlich kein einfacher Job ist, war unabhängig vom Antrieb, aber spannend, dass du es dann trotzdem auch mit eigener Erfahrung so vorwärts treibst. Und dann sollten wir vielleicht in einem Jahr nochmal sprechen, wenn der VLE auch ein paar Tage auf der Straße ist, ob du ja mit der Quote noch ein Stück weit nach vorne gekommen seid.
Ja, genau. Das erhoffe ich mir auf jeden Fall, ja. Also das wird auf jeden Fall sehr spannend. Der wird, glaube ich, neue Maßstäbe setzen.
Da sind wir gespannt. Wir beobachten ihn auf jeden Fall. Dir vielen lieben Dank für deine Zeit, für die Einblicke, Tim. Und bis bald.
Ja, danke dir, Sebastian. Mach's gut.
Wenn du dich mit E-Mobilität im Handwerk beschäftigst, egal ob als Unternehmer, Entscheider oder einfach aus Interesse, dann nimm aus diesem Gespräch vor allem eines mit. Die Technik ist weiter, als viele denken. Die eigentlichen Herausforderungen liegen oft im Kopf und in den Strukturen und nicht im Fahrzeug selbst. Also mich interessiert daher natürlich, wie siehst du die ganze Situation? Welche Erfahrungen hast du mit elektrischen Transportern gemacht? Wo siehst du noch Hürden oder vielleicht auch eben schon klare Vorteile? Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung und wenn du den Podcast abonnierst. So verpasst du keine weitere Episode rund um die E-Mobilität und trägst das ganze Thema auch noch in die Welt hinaus. Dafür vielen lieben Dank. Mach's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao.